In der Predigt soll es heute Morgen um die Frage gehen, wie die Bibel uns geprägt hat, auch unsere Geschichte als Stadt Oranienburg. Tobias hat ja schon gesagt, darauf hingewiesen, dass wir an diesem Wochenende das 800-jährige Jubiläum unserer Stadt im Besonderen feiern. Und wir als Gemeinde engagieren uns dabei ja auch. Wir haben uns gestern engagiert bei dem Umzug und wollen es heute tun beim Schauplatz Oranienburg, der ab 13 Uhr im Schlosspark ist. Und in der Mitte dessen, was wir einbringen, steht eine Druckpresse, wie sie Johannes Gutenberg erfunden hat. Und zwar ist das deshalb, weil wir dadurch darauf aufmerksam machen wollen, welche Rolle die gedruckte Bibel für unsere Geschichte spielt und auch noch für uns heute und unsere Zukunft, was die da für eine Bedeutung hatten. Und darum unterstütze ich zum Beispiel auch die Bibelausstellung, die parallel in dieser Woche in der christlichen Versammlung in der Leninstraße stattfindet. Kein Buch der ganzen Welt hat uns so geprägt in unserer Geschichte, auch in unserer Stadtgeschichte, wie die Bibel. Das ist meine Überzeugung. Das Wort Gottes ist das Herzstück unserer Kultur, auch unserer Kultur noch mehr, aber auch unserer Kultur. Und vielleicht denken einige, und vielleicht haben das auch einige bei dem Umzug gedacht, ja, was hat das mit unserer Stadt zu tun? Ist das sicher eine etwas kühne Behauptung? Denn viele lehnen ja heutzutage die Bibel auch ab oder finden sie nicht mehr als besonders zeitgemäß, irrational und kritisieren sie. Aber wie sehr wir durch die biblische Offenbarung geprägt wurden, das würde ich gerne an einigen Beispielen heute Morgen zeigen. Und das wird besonders deutlich, wenn man es dann auch vergleicht mit anderen Möglichkeiten und anderen Kulturen. Und wenn wir die Bibel ablehnen und entwerten, dann sägen wir eigentlich den Ast ab, auf dem wir selber sitzen. Über die Bedeutung der Bibel schreibt Paulus an den Timotheus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, unsere Schuld einzusehen, uns von Grund auf zu ändern und so zu leben, dass wir vor Gott bestehen können. Sein Wort zeigt uns, wie wir als veränderte Menschen fähig werden, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Und vorher hatte, ein paar Verse zuvor, hatte Paulus geschrieben, was passiert, wenn Menschen sich von Gottes Wort abwenden. Er sagt dort, das eine sollst du noch wissen, in den letzten Tagen dieser Welt werden schreckliche Zeiten kommen, dann werden die Menschen nur sich selbst und ihr Geld lieben. Wichtigtuerei und maßlose Selbstüberschätzung werden sie ebenso kennzeichnen, wie Verleumdung, Ungehorsam, ihren Eltern gegenüber, Undankbarkeit und Ehrfurchtslosigkeit. Lieblos und unversöhnlich werden sie sein, ihre Mitmenschen verleumden und hemmungslos leben, brutal und rücksichtslos. Ja, darum möchte ich eben heute etwas sagen über die Bedeutung der ganzen Heiligen Schrift für unsere Stadtgeschichte, für unsere Gegenwart und Zukunft. Verbunden mit dieser Druckerpresse sind vor allem zwei Menschen, nämlich Martin Luther und Johannes Gutenberg. Und Gutenberg hat diese Maschine erfunden oder verbessert, nur mit einem Ziel, nämlich die Bibel zu drucken. Er hat sein ganzes Leben dafür eingesetzt, Bibeln zu drucken. Noch in lateinischer Sprache, aber Luther hat wenig später gelebt und hat sie dann ins Deutsche übersetzt. Und das war das erste Buch, das viele gelesen haben. Und das hat uns als Volk zusammengeführt. Vorher gab es gar kein gemeinsames Volk, keine gemeinsame Sprache. Jeder Dialekt war anders. Ja, aber gerade durch die Bibel will Gott zu uns sprechen. Die ganze Heilige Schrift ist von Gottes Geist eingegeben, um uns zu lehren. Und er konnte es noch besser und besonders gut eben durch die gedruckte Bibel. So wurde das Evangelium in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur verankert. Und die Gebote Gottes wurden überall bekannt, die Offenbarung Gottes, was er wollte. Vorher hatten die Leute gar nicht so viel Ahnung, was will Gott eigentlich. Aber dann war es allen bekannt. Und Martin Luther hat eben erkannt, wenn die Menschen Gottes Wort befolgen sollen, dann ist es wichtig, dass sie die Bibel in ihrer Muttersprache auch lesen können und verstehen können. Und so ist, das haben mit Luther später noch viele andere erkannt, und so ist die Bibel mit großem Abstand das Buch, das in die meisten Sprachen der Menschen übersetzt wurde. Bis heute in über 2900 Sprachen. Ist das so etwas Besonderes? Das ist das meist übersetzte Buch, das erst gedruckte Buch. Wir sehen es, wenn wir die anderen heiligen Bücher vergleichen. Zum Beispiel den Koran. Den gibt es nur auf Arabisch. Und wer kein Arabisch kann, der kann ihn eigentlich nicht lesen. Es gibt ihn mittlerweile in Übersetzungen, natürlich auch im Deutsch, aber die spielen alle im Gottesdienst keine Rolle. Im Gottesdienst und im Leben der Gläubigen spielt nur der arabische Koran eine Rolle. Oder nehmen wir die hinduistischen heiligen Schriften, die Veden, die gibt es nur in Sanskrit. Obwohl der Hinduismus die Volksreligion in Indien ist und in Indien die meisten Menschen, die Volkssprache ist Hindi, gibt es ihn nicht mal in dieser Sprache, nicht mal in Hindi. Es ist scheinbar gar nicht so wichtig, dass man überhaupt weiß, was da drin steht. Ja? Aber Gott ist es wichtig, dass wir seinen Willen kennen. Und er hat dafür gesorgt, dass sein Wort bis an die Enden der Welt bekannt ist und dass sie die Menschen prägen können, dass wir sie hören können, dass wir es verstehen können. Ja? Da ist ein großer Unterschied. Gott möchte, dass wir sein Wort hören und verstehen, bis an die Enden der Welt sollte es bekannt gemacht werden. Von diesem Wort her ist dann auch unser Verständnis von der Wahrheit geprägt. Paulus sagt, sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Kann man Wahrheit überhaupt erkennen? Können wir sehen, was wirklich wahr ist, was Bestand hat, was trägt? Die von der Bibel geprägten Gemeinschaften und Gesellschaften, die meinen, ja, es gibt eine Wahrheit. Und wir suchen sie. Gott ist rational. Unsere Welt ist rational. Sie ist von Gott geschaffen. Wir können sie erkennen. Wir können sie gestalten. Der Unterschied wieder. Buddha zum Beispiel denkt, dass die letzte Wahrheit letztlich nicht erkannt und nicht in Worte gefasst werden kann. Darum ist das ganze Ziel der Religion in Mystik zu versinken. Das höchste Ziel ist es, ganz leer zu werden, gar nichts mehr zu denken. Und die sogenannten Erleuchteten in Indien streben das vollkommene Schweigen an. Ein großer Unterschied. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ja? Und wir können durch ihn in die Wahrheit hineinkommen. Gott offenbart Wahrheit. Ja? Oder sollte es so sein, dass wir reden können, Gott aber nicht? Dass wir Wahrheit und Lüge unterscheiden können, Gott aber nicht? Nein. Gott ist dies wichtig und er hat es auch uns mitgegeben. Die Glaube, diesen Glauben an die Vernunft, diesen Glauben an die Wahrheit, dass es einen Sinn im Leben gibt, einen Grund und ein Ziel, das teilen viele noch in unserer Gesellschaft, aber wissen gar nicht mehr, wo es herkommt. Es kommt aus dem Wort Gottes. Die Bibel gibt uns diese Einladung, über unser Leben nachzudenken. Die Bibel ist auch unser moralischer Kompass, damit wir erkennen, was ist gut und was ist böse. Und die Ablehnung der Bibel führt regelmäßig zu Dekadenz und Niedergang. So wie es Paulus an Timotheus schreibt für das Ende der Zeiten, die er eigentlich auch schon angekommen sieht. Die Bibel zeigt uns immer wieder diesen Zusammenhang auf, vom Auf und Ab menschlicher Zivilisationen in Abhängigkeit und im Zusammenhang mit ihrer wahren Gottesfurcht. Wenn ein Volk auf Gottes Wort hörte und ihn fürchtete, dann ging es aufwärts. Und wenn es ihn verlassen hat, dann ging es abwärts. Und darum geht es in der Geschichte der Völker ständig auf und ab, weil es ein Hören auf Gott gibt und ein Weghören. Und so war es sogar im Volk Israel. Und wo es kein Gesetz gibt und wo es kein Recht gibt, von Gott her, dort herrscht einfach die Willkür der Mächtigen. Wer am mächtigsten ist, der bestimmt dann einfach, was gilt. Ja? Und in solchen Gesellschaften ist es aber dann unklug und gefährlich, zum Beispiel sich auch nur einen bescheidenen Wohlstand aufzubauen. Denn dann kommen die Neider und nehmen einem das einfach weg. Oder die Mächtigen und nehmen einem das einfach weg, wenn es da keinen Schutz gibt, weil es heißt, jedes Eigentum ist geschützt, es ist von Gott, wem es gehört, dem sollen es die anderen nicht wegnehmen, wie es zum Beispiel in den 10 Geboten verankert ist. Du sollst nicht stehlen. Das ist mit ein Grund, warum zum Beispiel über Jahrhunderte lang in Indien oder in Afrika eine Art Schockstarre und Stillstand herrschte. Niemand versuchte dort, Geräte zum Beispiel oder Handwerkszeugs zu erfinden, um den Alltag zu erleichtern und das Leben effizienter zu gestalten, wie das bei uns im Abendland durch die Bibel geprägt der Fall war. Weil sobald einer ein bisschen weiter ist wie die anderen, ziehen ihn die anderen, nehmen ihn das wieder weg, dann muss er das teilen, es führt zu nichts. Er kann nichts aufbauen. Die Bibel befreit uns von jeder Art, auch von Fatalismus. Was ist Fatalismus? Darunter versteht man eine Weltanschauung, die davon ausgeht, dass das Geschehen in der Natur und in der Gesellschaft vom Schicksal unabänderlich bestimmt ist. Ja? Da kann man überhaupt nichts machen. Der Mensch kann mit seinem Willen dem nichts entgegensetzen. Und das glauben zum Beispiel die Inder, die Hinduisten. Ich bin letztlich in meine Kaste hineingeboren, meinem Schicksal, ich kann dagegen nichts machen. Und jeder hat halt das Glück oder Pech, das er hat. Und so ist das und fertig. Aber unser Menschenbild ist von der Bibel geprägt und damit ganz anders. Wir betonen die Freiheit und die Verantwortung des Menschen, dass der Mensch Gott ebenbildlich ist und damit ein Stück nicht determiniert, nicht festgelegt, wie etwa ein Tier, wie ein Hund, auch nicht einfach nur konditioniert werden kann auf irgendetwas, sondern dass wir tatsächlich uns vor Gott verantworten können und dürfen und aber auch diese Freiheit haben. So sind wir geprägt, geschaffen im Bilde Gottes, haben wir Anteil an dem Schöpfer. Wir können zum Beispiel Feuerzeug erfinden, Licht machen, weil wir im Bilde dessen gemacht wurden, der das Licht erschuf. Wir können Dinge erfinden, die es gar nicht in der Natur gibt. Wir züchten Pflanzen, wir dressieren Tiere. Wir können denken und entscheiden, weil wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Und davon gehen wir alle aus. Aber das kommt von unserem Weltbild, das von der Bibel geprägt ist. Und auch, dass wir denken, dass jeder Mensch von Natur aus einen Wert hat. Dass wir sagen, jeder Mensch hat das Recht auch zu leben und jedes Baby ist zu schützen. Jeder Mensch hat eine von Gott verliehene Würde. Von ihm kommen Menschenrechte zu. Ich habe eine Geschichte gelesen von einer Familie in Indien, die hatte 3 Söhne und 2 Töchter. Und die eine Tochter war so am Verhungern, der ging es ganz schlecht, die war so krank. Und das hat ein anderer Christ gesehen und gesagt, warum bringt ihr euer Kind nicht ins Krankenhaus? Und die Eltern haben gesagt, ja, weil wir zu arm sind. Ja gut, wir geben euch das Geld, damit ihr die hinbringen könnt, damit die Tochter wieder gesund wird. Ach na ja, wir haben aber keine Zeit. Wieso keine Zeit? Na ja, wir müssen arbeiten und dies und das. Eine ganze Reihe Ausreden, bis der gesagt hat, ich mache das jetzt für euch und bringe das Kind ins Krankenhaus. Und dann wurde das behandelt und auch ging es wieder gut. Dann kam es wieder zurück zu den Eltern und nach kurzer Zeit ging es dem Kind wieder so schlecht. Ja, wieso geht es dem Kind so schlecht? Ja, wir können nicht genug für sorgen. Nachher kam heraus, die Eltern wollten das Kind gar nicht noch, weil es eine Belastung darstellt. Eine zweite Tochter, für die muss man Heiratsgeld zur Verfügung, also Mitgift bezahlen und dann wird man später selber arm und die 3 Söhne müssen ja auch irgendwie. Die Tochter hatte keinen Wert in sich selber. Wenn sie zum Schaden ist, der jetzt der Familie, dann wird sie einfach nicht gebraucht. Ja? Dass der Mensch einen Wert in sich selber hat, dass wir das glauben, selbst dann, wenn wir gar nicht mehr wissen, woher das kommt. Das kommt weil wir von der Bibel geprägt wurden, als ganze deutsche Gesellschaft, auch als Oranienburger Gesellschaft. Ja? Jeder Mensch, das wissen wir auch, ist von der Sünde betroffen. Ja? Die Bibel lehrt uns, unsere Schuld einzusehen. Ja? Und dann merken wir auch, dass wir Vergebung brauchen. Ich kann das jetzt nur ganz kurz andeuten, dass lässt uns auch anders umgehen mit Menschen, die schuldig wurden. Dass wir hoffen, dass sie Einsicht haben, dass sie umkehren, dass sie Buße tun. Ja, das tut natürlich nicht jeder, aber wir erhoffen das und so sehen wir den Menschen. Und nur so konnten wir auch neu anfangen nach manchen Katastrophen, die wir erlebt haben, wo wir auch selber sehr schuldig wurden, wie zum Beispiel mit dem Dritten Reich, spielt ja eine Rolle in unserer Stadtgeschichte, das Konzentrationslager und so weiter, aber neu anfangen durch Vergebung der Schuld mit Gottes Hilfe. Das kommt von der Bibel, dass wir diese Gedanken haben. Auch weil wir von der Bibel geprägt wurden, sind wir weniger angstbesetzt. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Wenn jemand glaubt, dass am Ende des Lebens sowieso alles sinnlos ist, dann bleibt für ihn nur und für die ganze Gesellschaft nur das Streben nach Genuss und persönlichen Freuden. Das ist etwas, was wir im Moment zum Teil wieder erleben, weil sich die Menschen wieder abwenden von Gott. Was bleibt dann noch? Ja? Aber wenn wir glauben, dass es einen Sinn gibt, ein Ziel, dann wissen wir, wozu wir leben, dass wir etwas verändern können. Gesellschaften, die nicht von der Bibel geprägt sind, die rennen zu den Astrologen, zu den Wahrsagern, zu den Heilern. Und viele Ängste prägen die Bevölkerung. Religiös zu sein bedeutet dann, Angst zu haben vor den Geistern, vor den Göttern, vor den Sternen, vor den Flüssen, von den Bergen, von den Naturmächten. Und die werden dann versucht zu besänftigen. Aber wenn man an Gott glaubt, dann braucht man diese Ängste nicht zu haben. Auch prägt die Bibel zum Beispiel unser Verständnis davon, was ein wirklich vorbildliches oder heldenhaftes Verhalten ist. Zum Beispiel, das merken wir schon gar nicht mehr, in jedem Film stellt sich das heraus, ein Held ist jemand, der sich für die Unterdrückten einsetzt, der für die Armen kämpft, wenn jemand Unrecht widerfährt, dann kommt der Held und dann hilft er und dann stellt er die Gerechtigkeit wieder her. Ja? Ein Held ist aber nicht jemand, wie es früher zum Beispiel war, der einfach große Macht hat und der die einsetzt, um andere zu besiegen und zu unterjochen. Ein Eroberer, der alle anderen platt gemacht hat, der war vor dem christlichen Denken ein Held. Er hat einfach Macht und das alles. Aber natürlich gibt es solche Leute heute auch noch, auch in unserer Gesellschaft, die nur ihre Macht einsetzen, um andere zu unterdrücken. Aber wir finden das moralisch nicht in Ordnung. Ja? Und wer so als Mächtiger agiert, der muss seine Motive oft kaschieren, der muss sie irgendwie verbergen, muss sagen, naja, ich will ja doch das Gute. Er kann nicht einfach sagen, ich habe einfach die Macht und ich will das und ich mache das und alle finden das gut. So war das noch bei Alexander dem Großen, einem Held der Antike, der hat große Landschaften eingenommen und große Gebiete und das fanden alle gut, das war ein Held. Ja? Zum Beispiel. Durch die Bibel denken wir, dass das Recht Gottes für alle Menschen gleich gilt. Alle stehen unter demselben Gesetz, unter demselben Wort Gottes. Und selbst Könige sind dem unterworfen. Sie dürfen nicht tun, was sie wollen. Eine alte Geschichte ist ja schon die von König David, ja, dem zweiten König von Israel, der ja Unrecht tat und sich Ehebruch beging und den Mann tötete und so weiter. Und dann kommt Nathan, der Prophet, und stellt ihn zur Rede und sagt, du bist schuldig geworden vor Gott. Und da gibt es keinen Unterschied, ob du König bist oder ob du ein ganz normaler Mensch bist. Von Anfang an gibt es diese Gewaltenteilung, die wir wie selbstverständlich in unserer Gesellschaft haben, dass es die Könige gibt, die Mächtige, aber auch die Propheten, die Gottes Wort sagen und sogar die Könige korrigieren. Und dass wir das haben heutzutage, das finden wir ganz selbstverständlich. Aber wir merken, dass es auch Gesellschaften gibt, die das alles zusammensehen, wo alles eins ist. Ja, und wo der Mächtige dann einfach bestimmt, was recht ist und fertig. Es gibt kein Recht, das ihn in Frage stellt. Darum hassen ja auch alle Diktatoren die Bibel. Ja, weil sie sofort wissen, dass wenn die Leute Gottes Wort kennen, dann können sie nicht mehr machen, was sie wollen. Dann gibt es ein Gesetz, das über ihnen steht. Und das möchten sie nicht. Ja. Wir kritisieren darum auch unsere Machthaber und sagen, wir prüfen sie. Ist das gut, was sie machen, oder ist das schlecht? Ja. Wählen wir sie oder nicht? Schließlich zeigt uns Gottes Wort noch, wie wir als veränderte Menschen fähig werden, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Wir gestern bei dem Umzug lief auch die Diakonie mit. Diakonie, die hat ja das Ziel, die christliche Nächstenliebe weiterzugeben. Und dass sie sich gerade in unserer Gesellschaft entwickelt hat, ist kein Zufall. Anderen zu dienen, Armen zu helfen, Notleidenden zu helfen, ist in unserer Gesellschaft ein positiver Wert. Dass wir uns aber für den Nächsten verantwortlich fühlen, auch wenn wir ihn nicht kennen, das ist durchaus nicht selbstverständlich. Ja? Zum Beispiel, komme ich nochmal auf Indien, dort ist es eigentlich egal, wie es dem anderen ergeht, weil es ist ja seine Schuld. Das kommt auch durch diese Vorstellung, dass jeder in die Kaste geboren wird, was er eben verdient. Und die Unberührbaren, die sollen so leben, darum sind sie ja da. Und wenn man das ändern würde, würde man ja gegen Gott und gegen das Heilige letztlich handeln. Ja? Aber wir denken nicht so. Dass es jemand, wenn jemand arm ist, dann ist das nicht seine Schuld. Ja? Und wenn es jemand schlecht geht oder von einer Not betroffen wird, dann ist es nicht seine Schuld, sondern dann wollen wir helfen. Woher nehmen denn Menschen den Willen und die Kraft, sich so für andere einzusetzen? Wir sind geprägt vom Vorbild Jesu Christi, der so gelebt hat, der das Gleichnis erzählt hat vom Samariter, um uns zu zeigen, wie wir uns umeinander kümmern sollten. Oder die vielen Gebote der Nächstenliebe, die im Alten Testament stehen. Warum fühlen wir uns gerade im Westen verpflichtet, bei Naturkatastrophen am anderen Ende der Welt zu helfen? Oder bei Kriegen? Ja, wir tun uns auch manchmal schwer damit. Ja, das merken wir, wenn die Flüchtlinge kommen, wenn es wirklich viel kostet und so weiter, ob wir das dann wirklich dann auch schaffen. Aber unser ideeller Wert ist es auf alle Fälle, dass wir sagen, wir wollen helfen. Die anderen haben nicht dieses Karma und haben das nicht verdient, sondern jeder Mensch ist von Gott wertvoll und wir wollen helfen. So prägt uns bis heute in unserer Gesellschaft, in unserer Geschichte, in unserer Stadtgeschichte die Bibel. Und darauf möchte ich gerne hinweisen, die Bibel ist die Grundlage unserer Kultur, unserer Errungenschaften und es lohnt sich auch persönlich auf sie zu hören. Ja, denn nur die Bibel zeigt uns, wie wir unser Leben ändern können, sodass wir vor Gott bestehen können. Das wissen wir auch. Da geht es um Jesus Christus und seine Rettungsaktion. Wir brauchen ihn, um eine Beziehung zu Gott zu kommen. All das zeigt die Bibel. Ein allerletzter Punkt noch, das soll für heute genügen. Gestern war auch viel Musik dabei bei dem Umzug. Musikkapellen und auch auf unserem Wagen, den wir gestaltet haben, war ja die Musikband vom Christlichen Jugendzentrum und hat Lobpreismusik gemacht. Und das ist auch nicht, woher kommt die Musik, woher kommt die große Bedeutung der Musik? Denkt man, das ist selbstverständlich, ist es aber nicht. Im Alten Testament war es der König David schon, der für Israel Musiker, Sänger, Dichter par excellence war. Man muss es nur mal vergleichen in buddhistischen Gottesdiensten oder in muslimischen Gottesdiensten spielt Musik so gut wie keine Rolle. Es gibt auch keine entsprechende Kirchenmusik. Aber der Kirchenvater Augustin hat 6 Bände verfasst, ein 6-bändiges Werk über die Musik und hat die mathematischen Zusammenhänge der Noten erkannt und beschrieben, wie die Harmonien aufgebaut sind und sagt, Musik gehört zu Gottes Schöpfung, sie ist ewig, unveränderlich, sinnvoll, rational und er war begeistert für Musik und dachte, die gehört zur Bibel, zum Lobe Gottes ist uns die Musik gegeben. Vielleicht haben wir noch nie darüber nachgedacht, wieso hat eigentlich jede Generation von Christen neue Musik und neue Lieder zur Ehre Gottes entworfen? Ja, wieso ist das so? Wieso spielen die in jeder Erweckungsbewegung so eine Rolle? Luther hat nicht nur die Bibel übersetzt, sondern hat auch viele Kirchenlieder geschrieben. Und so ging das Evangelium in die Herzen der Menschen hinein. Und man kann die klassische Musik Europas, Bach und so weiter, gar nicht verstehen, ohne den Hintergrund der Bibel. Heute ist Musik bei uns säkularisiert. Sie hat eine große Bedeutung, aber wir wissen gar nicht mehr, wo das eigentlich so richtig herkam. Der Hintergrund ist dieses Verständnis der Musik von der Bibel her. Und wo man das jetzt verliert, da merkt man, da spielen auch heute dann Harmonien wieder weniger eine Rolle, sondern eher so die trancehafte Wiederholung von ewig gleichen Rhythmen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen geistlichen Entwicklungen und der Musik. Ich schließe mit Psalm 66, ein Lied. Dort heißt es: Jubelt Gott zu, all ihr Menschen auf der Erde. Singt und musiziert zu seiner Ehre. Stimmt ein Loblied an auf seine Größe und Pracht. Sprecht zu Gott: Wie gewaltig sind deine Taten. Von deiner Macht müssen sogar deine Feinde sich beugen. Alle Völker der Erde werden dich anbeten und deinen Namen besingen. Kommt und seht, was Gott getan hat. Wie gewaltig sind seine Taten unter den Menschen. Er teilte das Meer und ließ sein Volk sicher hindurchgehen. Trockenen Fußes konnten sie den Jordan durchqueren. Zwei Beispiele aus der Geschichte des Alten Testamentes. Darum freuen wir uns über Gott. Ja, er hat alle Macht und regiert für immer und ewig. Er schaut auf die Völker. Ihm entgeht nichts. Wer kann vor ihm bestehen? Ihr Völker, preist den Herrn. Lobt ihn laut, dass alle es hören. Gott erhält uns am Leben. Er lässt uns nicht untergehen. Das ist genau, was wir eigentlich wollen, warum wir mitmachen bei dieser ganzen 800-Jahr-Feier, weil wir darauf hinweisen waren: Kommt und seht, was Gott getan hat. Wie gewaltig sind seine Taten unter uns Menschen. Und wie gut, dass er zu uns gesprochen hat durch sein Wort. Amen.